dass man mit einer Series A von irgendwie 22 Millionen gestartet. Dieses Jahr kam BlackRock mit 200 Millionen rein. Warum braucht ihr so viel Geld?
Also eine Angst ist, glaube ich, bei vielen Gründern sehr präsent. Ich habe sozusagen aus dem Thema eigentlich sehr, sehr viel Energie gezogen. Ich habe in der Anfangszeit diese unglaubliche Effizienz gefeiert. Der C&I-Markt in Deutschland, also der gewerbliche Solarmarkt, wächst recht rasant.
Das ist der Startup Schlau Podcast. Los geht's.
So, liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Frankfurt am Main und ich habe mir den Energieunternehmer Melchior Schulze-Brock eingeladen. Ganz herzlich willkommen im Podcast-Pulli.
Super, vielen Dank für die Einladung. Ist echt cozy hier.
Danke dir. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du?
Ich bin Melchior, mittlerweile 41 Jahre alt. Ich glaube, das sieht man auch mittlerweile. Ernst? Ja. Ich bin Gründer der Enviria, habe die Enviria Ende 2017 gegründet und habe vorher ein paar Jahre in der Bank verbracht. Also was für die Unorthodox ist, habe im Investmentbanking gearbeitet und bin dann irgendwann selbstständig geworden.
Wir haben tatsächlich einige Gemeinsamkeiten in der Bankgeschichte. Ich habe die schöne Tradition, dass wir zum Start immer so eine Runde Entweder-Oder spielen. Das sind 10 schnelle Fragen, die du ganz intuitiv oder impulsiv mit Entweder-Oder beantwortest, beginnend mit Zahlen, Daten, Fakten oder Bauchgefühl.
Bauch.
Morgens nach dem Wecker sofort aufstehen oder dreimal snoosen?
Snoosend.
Konflikt oder Harmonie?
Konflikt.
Grob oder präzise?
Grob.
Sich verletzlich zeigen oder angeben?
Verletzlich.
Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen?
Aktiv zuhören.
Marathon oder Sprint?
Sprint.
Online oder offline?
Online.
In den Spiegel schauen oder aus dem Fenster schauen?
Aus dem Fenster schauen.
Entscheidungen schnell dafür vielleicht falsch oder überlegt dafür langsam?
Schnell dafür den ein oder anderen Fehler in Kauf nehmen.
Und zum Schluss Selbsthärte oder Selbstfürsorge?
Selbsthärte.
Alright, vielen Dank. Dann lass uns mal einsteigen.
Oder Charakterprofil steht, ja. Das ist
was ich gerade sehr bemerkenswert fand, es macht nicht jeder so, dass du sehr zackig und sehr prägnant antwortest. Ich hatte einige, die dann so irgendwo in der Mitte und ich weiß nicht, es ist immer spannend rauszuhören, wie sich die Person so ein bisschen positioniert. Auch spannend für die, die treu und lange zuhören oder zuschauen, dass man einfach so ein Blitzlicht von der Person bekommt.
Ja, mittlerweile auch eine digitale Fragestellung.
Total, oder? Sehr bewusst, sehr bewusst. Du bist auf einem Bauernhof groß geworden.
Ja.
Warum machst du heute was mit Solar, wenn du eigentlich aus der Natur kommst?
Das ist tatsächlich total miteinander verknüpft. Also ich hab damals in der Bank gearbeitet und meine Eltern haben sich mit dem Thema Solar aktiv auseinandergesetzt. Also der ein oder andere Nachbar hatte das schon, also der ein oder andere benachbarte Bauernhof. Und meine Eltern haben dann irgendwie natürlicherweise mich angesprochen, warum. Ich bin ein paar Mal in Asien gewesen. Also man suggerierte, der kennt sich aus mit asiatischen Solarmodulen. Habe ich natürlich überhaupt nichts von gewusst. Fand das spannend, habe das Ganze erst ein bisschen mit meinem damaligen Oberflächenwissen irgendwie abgewimmelt, habe halt in der Financial Times gelesen, das Ganze lohnt sich nicht mehr, Einspeisevergütungen wurden gekürzt, erst kurz von mir abgewiesen, aber dann irgendwie doch mir da doch angeguckt und immer tiefer angeguckt und bin irgendwie angefangen, mich in das Thema zu verlieben, habe dann irgendwie mich viel mit einer befreundeten Ingenieurin ausgetauscht, die in dem Bereich gearbeitet hat. Und am Ende des Tages ist dort meine erste Solaranlage entstanden und die Liebe für das Thema hat sich manifestiert und daraus ist ultimativ die heutige Enviria herangewachsen.
Und war Solar etwas, womit du, also war das ein Thema, womit du als Kind schon irgendwie in Berührung kommst, weil das da irgendwie Thema auf dem Hof war?
Nein, also gar nicht. Also es gab natürlich irgendwie Berührungspunkte, das ist am Ende des Tages irgendwie schon ein sehr handwerkliches Thema. Mhm. Ich habe natürlich als Kind auch viel handwerklich mit anpacken müssen. Also das war ein Connect, aber das Thema alleine war halt in meiner Kindheit nicht präsent.
Mhm. Ich finde es spannend, wenn ich mir vorstelle, dass du auf diesem heimischen Hof, ich weiß nicht, war der industriell geprägt oder eher manuell?
Na, schon, also recht idyllisch und auch ein Stück weit manuell, aber das ist jetzt nicht sozusagen, es war schon, sag ich mal, ein etwas größerer Bauernhof, der schon auch wie ein Business gefahren wurde.
Und da kann ich mir gut vorstellen, dass du irgendwie sehr händisch oder manuell unterwegs warst und irgendwie überall ein bisschen rum und mitgearbeitet hast. Was hat dich nachher dazu getrieben, irgendwo einen Job bei einer Bank in einem Cubicle mit PowerPoint und Excel anzufangen?
Ich habe irgendwann, glaube ich, den Drive entwickelt, was Kommerzielles machen zu wollen. Ja, das war, ich habe ein Wirtschaftsabi gemacht und dann VWL und BWL studiert und ich habe auch, glaube ich, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb irgendwie viele Themen gesehen, die man sozusagen mit ja, mit einem anderen kommerziellen Ansatz vielleicht hätte optimieren können, verbessern können. Das hat mich irgendwie angetrieben. Und dadurch ist eigentlich viel entstanden. Also ich habe dort irgendwie viel Ehrgeiz gebildet. Ich war schon immer jemand, der so ein bisschen angeeckt ist und der ein bisschen extravaganter unterwegs war. Und ich habe auch in England studiert. Das war irgendwie, ne, kommst du aus einem kleinen Kaff und
in Münsterland.
Studierst in England und war jetzt irgendwie nicht 2022, wo das irgendwie die Norm ist, sondern das ist deutlich länger her gewesen. Und das hat mich schon irgendwie angetrieben, was zu erreichen und zu machen.
Ja. Bei mir war es so, dass ich zu Hause so Sprüche wie solange du deine Füße unter meinen Tisch hältst, sag ich, wo es lang geht, gehört habe von meinem Vater, die in mir irgendwas zwischen Ehrgeiz und Ambition auf Unabhängigkeit ausgelöst haben. Wo kommt dein Ehrgeiz her?
Mein Ehrgeiz, also ich muss auch dazu sagen, wir sind sechs Kinder. Ich hab fünf Geschwister.
Wow.
Also da war ständig irgendwie eine sehr ehrgeizige Dynamik, ne, die auch irgendwie dann irgendwie uns in der Kindheit geprägt hat. Also wenn wir Sport gemacht haben, haben wir das total kompetitiv gemacht und total verrückt. Also wir haben einen eigenen Fußballplatz gehabt auf dem Bauernhof, den wir uns da hingesetzt haben.
Bist du der Älteste?
Ich bin der Älteste, ja. Und also da ging es dann irgendwie schon sehr stark darum, okay, wer ist hier besser, wer kann das gut? Ja? Das ist ein Ehrgeiztreiber bei mir.
Okay. Und der hat sich durchgezogen von Studium bis zu Bank und auch heute zur Gründung.
Ja. Also in der Bank hatte ich wahrscheinlich nicht den größten Ehrgeiz. Das hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Das war ein Thema. Ich bin heute reflektiert und kann das ganz stolz sagen, dass das halt einfach irgendwie nicht meine Welt war und nicht wirklich zu mir gepasst hat. Und der Ehrgeiz, der war schon da, aber der war jetzt irgendwie, es ist kein Vergleich mit so einem Gründer-Ehrgeiz.
Ja. Mir fällt es ganz leicht, Bank-Bashing im Rückblick zu betreiben, ist aber nicht fair, weil ich ganz viel in dieser kurzen Zeit bei der Deutschen Bank gelernt habe, die uns ein bisschen eint. Ich glaube, du warst etwas vor mir bei der Bank. Bei mir war die Zeit 2012 rum. Ich habe da meinen Mitgründer kennengelernt. Ich habe ein bisschen verstanden, wie Organisationen oder große Organisationen ticken und funktionieren. Habe auch ein bisschen was mit Politik und Co. mitgenommen, aber habe irgendwie gemerkt, das ist es nicht. Aber es war eine Ernüchterung da von dem von mir vielleicht antrainierten oder gelebten Ehrgeiz, auch im Studium Gas zu geben und auf geht's. Und jetzt arbeitet doch jeder unter dem gleichen Logo, also ab geht's. Aber nee. Wenn ich irgendwie mindestens in VP im CC war, dann ist einfach mal auch gar nichts passiert, wenn du als Trainee oder Graduate dich irgendwie bei irgendjemandem gemeldet hast. Was war so eine Ernüchterung vielleicht bei dir im Konzern?
Also ernüchternd fand ich, dass viele Menschen natürlich irgendwie primär auf sich selbst geschaut haben. Also diesen Team-Spirit habe ich in der Form nicht wirklich wahrnehmen können. Also am Ende des Tages ist da irgendwie jeder selbst am nächsten gewesen. Und ich bin nachhaltig davon überzeugt, dass man wirklich als Team als Team am meisten erreicht, ja, und richtig was erreichen kann. Das war eigentlich so das, was mich irgendwie am meisten gestört hat. Ich hatte natürlich das Glück, ich durfte mit vielen smarten Leuten zusammenarbeiten. Ja, also es waren wirklich, war irgendwie jeder klug, mit dem man zusammengearbeitet hat, und viele Leute, die sehr gut waren in dem, was sie gemacht haben. Es war eine andere Kultur, auch irgendwie was eine Fehlerkultur angeht. Heute ist es in Elvira ein bisschen anders als in der Anfangszeit, aber ich bin halt jemand, der also eine Fehlerkultur feiert. Ne? Also die Leute sollen eine Entscheidung treffen, und wenn die Entscheidung nicht richtig ist und man einen Fehler macht, dann ist das so. Ne? Wichtig ist, dass man daraus lernt, ne? sonst kommt man halt nicht weiter. In der größeren Organisation wird das immer fehlerfreier bei uns, und wir merken gerade so ein bisschen auch, wie der Konzern bei uns reinkommt. Das ist einfach der Größe und halt sozusagen der Prozessnotwendigkeit geschuldet. Aber mir waren halt immer Leute wichtig, die Entscheidung getroffen haben. Wenn du es halt irgendwie perfekt machen willst, dann machst du es am Ende des Tages gar nichts und ist der größte Fehler, den du machen kannst.
Ja. Kannst du ein Beispiel nennen, wie ihr Fehler oder wie du Fehler feierst?
Ich feiere Fehler, ist es wichtig, dass jemand offen ist, sich auch wirklich selbst reflektiert und das eingesteht und sagt, hey, guck mal, ich habe ja was gemacht und das ist nicht gut gegangen. Also dass man eine hohe Transparenz zeigt, das ist das A und O, das ist eine Vertrauensgeschichte. Also Mitarbeiter, die dann irgendwie sowas kaschieren wollen, das bringt keinen weiter. Ne? Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, schau, mein Fuck-up, so habe ich es behoben und so mache ich es zukünftig, dann sage ich, hey, das ist genau der richtige Weg, wie man damit umgehen sollte.
Wie gelingt es dir jetzt als Chef von über 300 Leuten selbst, dem Anspruch, ich feiere Fehler, treu zu bleiben, indem du dich wahrscheinlich auch ein bisschen überwinden musst, zu sagen, Leute, es war ein massives Projekt, weil wenn CEO-Attention drauf ist, dann muss es irgendeinen Impact haben. Habe ich komplett versemmelt, das und das habe ich draus gelernt. Wie machst du das?
Ja, das ist ein Stück weit auch ein Management der eigenen Erwartungshaltung. Also da kommt das Thema Delegation ins Spiel. Ich habe in der Anfangszeit bin ich in jedem Thema gewesen. Ja, ich bin heute nach wie vor noch in sehr, sehr vielen Themen, aber die Company emanzipiert sich natürlich auch ein Stück weit vom Gründer und das ist
cool.
Ich muss Themen delegieren und ich kann nicht die Erwartungshaltung an jemanden sagen und sagen, mach das mal mindestens genauso gut wie der Gründer. Das funktioniert anfänglich nicht. Ja? Und das man muss mal irgendwie einen Haircut draufsetzen und sagen, okay, dann macht das jetzt irgendwie, der erfüllt das nur zu 50% und damit rechnen. Aber dann davon ausgehen, dass irgendwann die 100% und mehr kommen, ja? wenn er dann ein bisschen Erfahrung drin hat und das länger macht.
Mhm. Du bist heute ein geschliffener Unternehmer, aber zurück in die Bankzeit als Angestellter. Kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du es gesagt hast, okay, angestellt reicht jetzt, ich habe Bock, selbst zu probieren?
Oh ja, also kontinuierlich, ja. Das ist der
Dauer.
Kontinuierlich. Ich hab irgendwie abends zu Hause gesessen und auch mit meiner Frau gebrainstormt und ganz, ganz viele Ideen gehabt, was man irgendwie machen könnte. Ich habe bestimmt irgendwie 20 Startup-Ideen runtergeschrieben damals. Ich glaube, von denen hätte keine wirklich funktioniert. Das Thema, bei dem ich heute bin, ey, mit irgendwie war mir vergönnt, da irgendwie auf zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, aber kontinuierlich.
Wie kam es dazu, dass aus diesen 20 Ideen, die du mit deiner Frau gebrainstormt hast, wirklich diese wurde? Und wann war es seriös, dass du gesagt hast, okay, das ist es jetzt und darauf konzentriere ich mich jetzt und das mache ich jetzt?
Ja, also für mich war das, als irgendwann der Schalter muss halt fallen und sagen, irgendwie das Bankthema ist nachhaltig vorbei. Ne? Den Schalter musste ich umlegen und ich glaube, als das Brainstorming irgendwie über andere Ideen stattfand, da war dieser Schalter vielleicht irgendwie zu 30% oder zu 50% umgelegt, aber halt einfach nicht voll umgelegt und dann das hat gepasst.
Aber dann war es die Lust auf was Neues, die dann quasi den Schalter komplett umgelegt hat?
Ja, die Lust auf was Neues auf jeden Fall und dann aber auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, mit meinem ersten Solarprojekt. Dann war es vorbei, habe ich mich nicht mehr umgedreht, nicht mehr nach hinten geguckt und es war klar, es wird nie wieder Bank.
Warum war da keine Angst, das wird nicht funktionieren und ich muss zurück zur Bank?
Naja, die Angst war sicherlich da. Und ich, also ich glaube, dass, also eine Angst ist, glaube ich, bei vielen Gründern sehr präsent. Also nicht insbesondere irgendwie in den ersten Jahren. Ich habe sozusagen aus dem Thema eigentlich sehr, sehr viel Energie gezogen, weil ich immer mal irgendwie natürlich Angst gehabt, dass ich scheitere und das mündet dann irgendwie dann in Existenzängsten. Aber das war für mich ein extremer Treiber in meiner Unternehmenszeit und das hat mich irgendwie dazu angeregt, sehr, sehr vorausschauend zu agieren und ein Problem, was irgendwie absehbar ein paar Monaten groß hochkommen kann, halt sozusagen rechtzeitig zu sehen und heute die richtigen Schritte einzuleiten. Angst hat mich tatsächlich über lange Jahre begleitet. Also ich bin da ganz offen. Das ist ein sehr, sehr effektives Tool gewesen, das ich sozusagen an mir angewendet habe, aber das ist natürlich auch ein aufreibendes und irgendwie eine energieintensive Emotion, die einem viel abverlangt.
Auf jeden Fall. Wenn ich mich zurückerinnere, als Matthias und ich aus der Bank raus sind, im Versuch, eine gesunde Pizza auf Leinsamenbasis erstmal in Foodtrucks zu verkaufen, haben uns ganz viele Leute offensichtlich ausgedacht und meinten, okay, Quarter-Life-Crisis, aber macht mal. Wir haben uns gesagt, was können wir verlieren? Wir sehen da was, das macht irgendwie Lust. In Lust ist auch irgendwie lustig. Es hat auch wirklich mega Spaß gemacht. Und es war eine komplett andere Erfahrung als im Cubicle bei der Deutschen Bank mit PowerPoint und Excel, wirklich draußen zu sein beim Kunden und die komplette Wertschöpfung mitzumachen. Viele haben auch gesagt, es ist mutig, was ihr macht, aber das empfanden wir gar nicht so, weil irgendwie der Weg in den Konzern zurück, der schien uns offen. Und das können wir immer noch machen. War das bei dir genauso?
Ja, also ich erinnere mich noch irgendwie an die Fragen, die ich von meinen Bankkollegen damals bekomme. Und läuft's irgendwie nach 2 Monaten?
Aber so spöttisch, oder so? Und läuft's?
Ja, ein Stück weit schon, ja. Und läuft's und verdienst schon Geld. Ja, klar, läuft alles. Bin EBITDA positiv. Und also ich habe dann irgendwann halt gemerkt, okay, das ist ein Thema, mit dem ich mich am besten irgendwie mit anderen Gründern austausche. Also habe da sehr schnell, zumindest auf der Ebene, jetzt irgendwie keine tiefgreifenden Gespräche mehr gesucht. Mhm. Aber klar, ja. Ja, ist ja mutig, dass du es machst. Und ein Stück irgendwie bei dem einen oder anderen hat man auch ein bisschen Demut gesehen, wo man natürlich gesagt hat, okay, irgendwie ist da auch nicht jeder glücklich und ich glaube, träumt vielleicht auch davon, was Eigenes zu machen, aber hat den Schalter halt bei 30% und nicht bei 100%.
Bist du da alleine gestartet oder hattest du ein Team und oder Support?
Nee, wir sind, also die NVIDIA habe ich nicht alleine gegründet, also wir waren initial zu dritt. Ich bin sozusagen der alleinig übrig gebliebene.
Der Moikaner?
Ja, genau. Wir sind ja initial drei Gründer gewesen, ja. Die anderen beiden sind auch noch irgendwo im breiteren Solarmarkt unterwegs, aber genau, ich bin der bei der Envira übrig blieb, ja.
Hättest du dir es zugetraut, alleine zu machen, oder war auch die Teamdynamik ausschlaggebend, das wirklich umzusetzen?
Nee, eine Teamdynamik ist wichtig, ne? Also ich glaube, ja klar, also das war eine enorme Hilfe. Also wir haben dann auch uns sehr komplementär, also wir haben viel voneinander gelernt und es war gerade in der Anfangszeit super wertstiftend, dass ich da nicht alleine war.
Hattet ihr irgendwie einen guten Riecher, dass das Timing richtig ist für dieses Thema, für Solarenergie?
Nee, weil, also auch, das ist so ein bisschen meine Perspektive. Ne? Ich habe die Envira nicht gegründet, um irgendwie was Großes aufzubauen, um da sozusagen und versucht halt irgendwelche Trends vorauszusehen. Sondern mir hat das Thema Spaß gemacht. Und ich habe gesehen, ich kann das Thema kommerzialisieren. Und die Intention war eigentlich irgendwie, ein kleines Business zu bauen, von dem ich irgendwie leben kann mit einem Thema, das mir Spaß macht. So dass das Großwerden und irgendwie eine Marktführerschaft anstreben, das kam dann deutlich später mit einem deutlich größeren Team, aber das war nie der Grundgedanke. Und das war auch der Grund, warum man da nicht nach irgendwelchen Megatrends schaut oder so. Ich habe gesagt, okay, das wird irgendwie der Gigatrend und deswegen muss ich das machen. Das war nicht mein Thema.
Und was hat dich angetrieben oder was steckt hinter der Drive? Okay, ich will was Kleines bauen, will da irgendwie selbstständig gestalten können. Was steckt da noch dahinter?
Was ich halt wirklich spannend war, das ist eine Aufgabe gewesen, die extrem übergreifend ist. Du machst irgendwie von allen so ein bisschen und das ist also eine absolute Generalistentätigkeit. Das macht mir Spaß. Man ist zu 100%, es gibt kein Themenfeld, in dem Verantwortung klarer geregelt ist als im Unternehmertum oder in der Gründerzeit. Also du bist wirklich selbst für das verantwortlich, was du machst. Und ja, du musst morgens aufstehen und musst Gas geben. Und wenn du das halt nicht tust, dann bist du selber schuld, wenn es nicht klappt.
Mhm. Ja. Und jetzt bist du mit der Vision gestartet, was Kleines zu bauen, irgendwo was Sinnvolles, steckst aber heute in viel größeren Dimensionen. Warum hat sich das trotz der ursprünglich anderen Intention so entwickelt?
Wir haben mit Verlaub irgendwann gemerkt, dass wir das gar nicht so verkehrt machen, was wir da tun. Und das ein Stück weit besser machen als andere. Das ist vielleicht ein kleiner Seitenhieb auf die Stadtwerke oder Versorgerlandschaft in Deutschland. Also wir haben irgendwie mal gedacht, hey, da wird irgendwann größere Konkurrenz anwachsen, haben dann aber gemerkt, so wirklich ist das nicht so. Und ja, das funktioniert, was wir machen. Wir machen es besser als andere und wir haben ein total motiviertes Team um mich drumherum und haben gesagt, hey, ganz ehrlich, dann machen wir das jetzt groß. Mhm.
Kannst du so ein Beispiel Kunden nennen, wo du gemerkt hast, okay, das funktioniert, das kann man genau so skalieren?
Naja, also wir haben jetzt nicht irgendwie einen klassischen Beispielkunden. Ich glaube, wir haben irgendwie verschiedenste Kunden für verschiedenste Konzepte. Wir haben verschiedene Kunden zu verschiedenen Zeiten des Unternehmens gehabt. Also wir haben, was wir halt gemerkt haben, dass unsere Value Proposition für den Kunden halt einfach total, total sinnvoll ist. Also es ist eigentlich fast egal, wer es ist. Sondern wir haben gesehen, wir verkaufen den Kunden nicht die 20 Versicherungen, die er nicht braucht, sondern wir haben was wirklich Sinnvolles. Ne? Er spart Stromkosten, wir helfen dabei bei der Dekarbonisierung seines Unternehmens. Das ist wirklich eine No-Brainer-Lösung und das reicht.
Checken die Kunden das, wenn ihr die so ansprecht, oder ist da viel Überzeugungsarbeit notwendig? Immer noch?
Immer noch viel Überzeugungsarbeit, aber es wird weniger. Also wir haben uns wirklich als Missionare gefühlt in den ersten Jahren. Also gerade wenn es irgendwie darum geht, solche größere Immobilienfonds irgendwie von dem Thema zu überzeugen oder da halt auch ein Stück Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber das ist heute ein Muss. Ne? Wenn ich ein großer Bestandshalter bin von Immobilien, mache ich mir Sorgen über die Möglichkeit von Stranded Assets zum Beispiel. Also ich muss meinen Bestand dekarbonisieren und da kommt eigentlich kein Weg an unserer Lösung vorbei. Und das wissen auch die Kunden. Nichtsdestotrotz ist es ein kompliziertes Produkt. Also wir verkaufen Lösungen, die natürlich auch risikobehaftet sind. Also der Kunde muss halt verstehen, es ist eine technische Anlage. Ne? Wie verhält sich das irgendwie mit seinen Versicherungsparametern, wie verhält sich das irgendwie mit Blitzschutzanforderungen, wie ist das mit der Statik? Das sind viele technische Sachen, die man sauber und transparent aufklären muss.
Also wenn man es mal ganz plastisch macht, keine Ahnung, wir nehmen irgendeinen Besitzer eines großen Dachs, worauf ihr eure Module packt, vielleicht einen Supermarkt oder irgendwie einen Logistikdienstleister, der hat jetzt eine leere Fläche oben, was pitchst du dem? Oder nehme an, ich bin der Supermarktleiter, was pitchst du mir?
Ich zeige ihm halt auf, dass er seinen Mieter unter dem Dach irgendwie länger binden kann, indem ich den Mieter mit grünem Strom beliefere und das halt deutlich unterhalb des Grundversorgertarifs, also nicht nur unterhalb des Grundversorgertarifs, sondern eigentlich immer und unterhalb der Tarife, die die Kunden gerade nutzen oder den Preis, für die sie einkaufen. Und wir helfen natürlich irgendwie auf der ESG-Seite mit. Ne? Also das E wird zumindest mal partiell über unsere Solaranlage verbessert.
Mhm. Ihr scheint das ja insgesamt sehr, sehr gut aufgegleist und weiterentwickelt zu haben. Du hast mal mit einer Series A von irgendwie 22 Millionen gestartet. Dieses Jahr kam BlackRock mit 200 Millionen rein. Warum braucht ihr so viel Geld?
Wir haben ein extrem kapitalintensives Geschäft. Das heißt, wir haben die Kunden haben bei uns die Möglichkeit, nicht selbst zu investieren. Das heißt, wir können dann sogar das Investrisiko abnehmen und sozusagen das Asset auf deren Dächern selbst betreiben und selbst besitzen.
Und dafür zahlt ihr eine Pacht, oder?
Ja, also wir zahlen eine Miete an den Bestandshalter und haben dann einen On-Site-PPA, also einen On-Site-Stromliefervertrag mit dem gewerblichen Mieter vor Ort. Ist es eine juristische Partei, kann man es eigentlich nur über den Strompreis lösen, aber meistens eine Kombination aus Strompreis und Miete.
Was ist eure Vision oder was hat letztlich den größten Vermögensverwalter der Welt gecatcht, eine signifikante Summe in euch zu investieren, die er in ein paar Jahren auch mit 3 bis 5-mal Multiple wieder zurückhaben will? Also wo generiert ihr eine Milliarde Wert?
Also wir haben der C&I-Markt in Deutschland, also der gewerbliche Solarmarkt, wächst recht rasant. Also wir gehen davon aus, dass sich das zum 5-Gigawatt-Markt entwickelt in den nächsten Jahren.
Wo stehen wir jetzt?
Bei knapp unter 2, glaube ich, ja. Also das ist, da hat noch ein bisschen was zu kommen, aber wir sind, glaube ich, recht gut positioniert und wir wollen halt einen zweistelligen Marktanteil haben. Auf den legen wir es an und das können wir auch erreichen. Für BlackRock war es halt spannend, dass wir ein potenzieller europäischer Player im deutschen Kernmarkt sind. Also Deutschland ist sozusagen im Solarbereich irgendwie der Kernmarkt Europas aus der Sicht von BlackRock. Und wir haben auch die Ambition, uns außerhalb der Grenzen von Deutschland weiterzuentwickeln. Wir sind da auch schon irgendwie
seit dem Moment dabei. Aber rein deutsch.
Wir sind in der Dachregion sind wir schon unterwegs, also ein bisschen Österreich dabei. Aber sonst kann man nicht sagen, rein deutsch. Und die Reise geht weiter. Also wir sind da also konkret breiten wir gerade den ersten Markteintritt außerhalb von Deutschlands vor. Und wir wollen uns wirklich zum paneuropäischen Player entwickeln. Und das ist, glaube ich, auch für BlackRock sehr, sehr spannend. Die haben eigentlich auf allen Kontinenten ähnliche Beteiligungen, also ähnliche Unternehmen wie die Enviria. Und Europa war eigentlich das letzte Puzzlestück. Und das hat gepasst. Also ist natürlich klar, der größte Vermögensverwalter der Welt weiß auch genau, wie er mit Due Diligence fährt. Also wir sind da sowas von durchgeprüft worden, richtig so. Also,
wie war das?
Also mich hat das begeistert. Also sind teilweise irgendwie auch selbst auf den Dächern gewesen. Ne? Also nicht nur die technischen Advisor, sondern wirklich also auch Leute aus den BlackRock-Teams waren selbst auf den Dächern, haben sich unsere Anlagen angeguckt. Also wir sind halt technisch komplett durchleuchtet worden, kommerziell, legal. Also es war schon beeindruckend. Also kein Vergleich zu so einem Due Diligence-Prozess, den man vielleicht irgendwie in der Venture-Capital-Runde hat.
Ja. Was ist das ökonomische Interesse des größten Vermögensverwalters? Will er euch im Bestand haben? Das wird ein profitables Dividendengeschäft. Will das ein Weiterverkauf? Was spielen die?
Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer eine langfristige Strategie. Das war uns auch einfach wichtig, dass wir sagen, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwie jedes Jahr eine neue Runde raisen, sondern wir wollen Stabilität haben, wir wollen eine Partnerschaft haben. Jemand, der, wenn wir es brauchen, halt vielleicht auch nochmal ein zweites oder ein drittes Ticket legen kann. Also war der Partnerschaftsgedanke und das ist natürlich das Infrastrukturkapital, das ist geduldiger, das hat die Fonds dann deutlich längere Laufzeiten. Könnte schon sein, dass man irgendwie dann am Ende seiner Laufzeit einen gemeinsamen Exit anstrebt. Aber jetzt sind wir erstmal dabei, irgendwie die 10% Marktanteile uns zu holen, das Unternehmen zu skalieren. Und
Alright.
Themen wie ein potenzieller Exit und so kommen dann später.
Ist das die Vision, eines der größten dezentralen Kraftwerke zu bauen?
Ja, natürlich. Also wir sind gerade dabei. Für uns war eine Solaranlage das perfekte Einstiegsprodukt beim Kunden. Und wir sagen halt, also bevor du halt irgendwie Energie verteilst und veredelst, musst du es ja zuerst produzieren. Und wir sind halt gerade dabei, so ein komplettes Produktuniversum um die PV-Anlage zu bauen. Also unser Produktteam hat wirklich irgendwie einen geilen Job gemacht und wir werden halt im nächsten Jahr eine neue Marke launchen, die halt sozusagen das Thema EMS und Speicher.
Domain-System.
Genau. Mhm. Also uns schwebt halt schon vor, dass wir alle unsere Assets und wir haben auch dann heute schon einen recht substanziellen Bestand an eigenen Assets, also zu einer Virtual Power Plant vernetzen.
Wenn du so ein paar politische Statements liest mit neuer Regierung nächstes Jahr und wir wollen das EEG angehen und da gegebenenfalls auch Dinge kürzen, wie nimmst du generell die Marktstimmung wahr?
Ich glaube, dass sie in unserem Segment eigentlich noch recht gut ist. Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren eine Regulatorik gesehen, die das erste Mal wirklich förderlich war für unser Segment. Also wir haben gemerkt, okay, die heutige Regierung hat unser Thema auf dem Schirm. Mhm. Aber nicht nur die heutige Regierung, auch ein Großteil der Opposition versteht sozusagen die Wichtigkeit unseres Segmentes. Von daher bin ich ein Stück weit entspannt. Das EEG ist heute noch wichtig. Das hat auch viel mit der Finanzierbarkeit der Assets zu tun. Also wir sehen auch auf Kundenseite, wie schwierig das ist, zum Teil noch EEG-Assets zu finanzieren. Jetzt stellen wir uns vor, das wären alles Merchant-Assets. Das wäre richtig schwierig. Also wir kommen dahin, dass wir das EEG oder die Einspeisevergütung in Marktprämie in diesem Fall zukünftig irgendwann nicht mehr brauchen werden. Aber stand heute ist sie in unserem Segment noch wichtig und elementar.
Weil die Banken Anlagen nicht finanzieren würden, wenn keine staatliche Garantie drauf laufen würde.
Das ist Stand heute, würde es die Finanzierung extrem, extrem erschweren.
Ja. Ne? Ja, spannend. Kannst du uns mal in dieser Wachstumsreise auf so ein paar Challenges, die du persönliche Transformation von, wir haben mal gegründet, ganz leicht und klein, machen musstest zu, ich delegiere heute und für 300 Leute?
Also ich habe mich irgendwie auch als nicht nur als Gründer, sondern versucht als Mensch weiterzuentwickeln. Und da ist es einfach, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich ehrlich reflektiert. Ja? Und sind halt Sachen, die man gut kann und andere Sachen, die man nicht gut kann. Das ist halt die Frage, ob man die Sachen, die man nicht gut kann, ob man es da wirklich nachhaltig hinbekommt, sich zu verbessern. Oder ob es vielleicht irgendwie jemand anders macht. Aber wir haben versucht, sehr, sehr, sehr viel in die Entwicklung von Führungskräften zu investieren in NWR. Also Leadership ist und Führung ist ein Riesenthema, gerade in der Skalierungsphase. Es ist, du hast halt Leute dort, die irgendwie performen, die kleinere Strukturen kennen, ein paar davon werden automatisch zu Führungskräften und machen dann teilweise ihre erste Führungserfahrung. Das ist, kann man sich vorstellen, das ist sehr challenging. Da haben wir versucht, sehr, sehr viel zu geben und das war einer der wichtigsten Moves überhaupt. Also wir haben ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, da bedienen wir uns auch externer Hilfe. Also wird gewertschätzt bei unseren Kolleginnen und das Wichtigste ist irgendwie das Thema Mensch und dass wir richtig führen und da achten wir halt irgendwie ganz sehr penibel drauf und wir sehen, okay, das ist jemand, der ist irgendwie ein super Spezialist keine Führungskraft, dann reagieren wir da schnell und bauen schnell um. Das muss einfach sein. Also die Hälfte unserer Belegschaft ist Stand heute keine 12 Monate bei uns. Ja, also ein gigantisches Wachstum.
Crazy. Ja. Wie gehst du selbst mit dem Stress um?
Ja, ich bin, also die Existenzthemen, die ich in der Anfangszeit habe, das sind heute andere Themen. Also um die Existenz der Envira mache ich mir nachhaltig gar keine Sorgen. Aber klar, es gibt immer wieder neue Sachen, aber ich bin eigentlich nur noch am Kommunizieren. Ich bin nur in Meetings. Der Hauptarbeitstag irgendwie in Meetings oder am Telefon. Also ich, dass ich da irgendwie selbst deine eigenen Excel-Files rumschrubbe oder irgendwas mache, das kommt selten vor. Mhm. Also ich versuche halt irgendwie nur noch zu führen und kommuniziere.
Gibt es ein paar Dinge, die du vermisst aus dieser Anfangszeit, wenn ich da an die letzten Anfänge zurückdenke, war es halt doch irgendwie geil, die Hände im Teig zu haben und nicht mit 50 Leuten eigentlich nur noch zu kommunizieren, in Meetings delegieren, Investor Relations und so weiter. Ehrlich gesagt, mich hat das gelangweilt und es hat mir keine Freude mehr gemacht.
Also ich habe in der Anfangszeit diese unglaubliche Effizienz gefeiert. Also was wir da irgendwie mit einer kleinen Truppe geleistet haben, das war zu verunmenschlich. Ja, das ist, also so ein Output sehen wir nie wieder. Also
man sieht auch gerade das Strahlen in deinem Gesicht.
Unbelievable, ja, das war, aber das ist natürlich heute, wir sind 300 Leute. Das ist
ein Tanker.
Ein Tanker, Prozess und Studium, wir sind immer noch agiler als der Markt und das ist auch irgendwie unsere große Stärke, aber machst halt nicht mehr das, was du mit 10 Mann gemacht hast. Ja. Und du warst halt an allem dran, wir saßen immer irgendwie alle beieinander, also ein Team. Wir haben jetzt in dem neuen Büro, in dem wir seit 9 Monaten sind, haben wir diesen Großraum-Spirit nicht mehr, also wir sitzen tatsächlich über mehrere Etagen verteilt. Ja, das heißt, ich bin halt nicht mehr voll drin, ich sitze da jetzt irgendwie oben. Ich versuche mich manchmal zu den Teams zu setzen oder auch da zu interagieren, aber ist halt nicht mehr voll im Vibe.
Aber wir waren vorher kurz im Aufzug, da war irgendwie ein random Mitarbeiter, du hast sofort irgendwie eine Verbindung, also ich habe andere Gründer oder andere Unternehmer gesehen, die dann nicht mehr wussten, wer da wirklich bei der eigenen Unternehmung mitarbeitet. Also du scheinst da immer noch gut verbunden zu sein.
Ja, ich shame on me, aber ich kenne nicht mehr alle per Namen.
Na gut, bei 300 Leuten, also.
Aber das ist nicht so, das ist erst kürzlich so, ne? Das ist lange Zeit hat's geklappt.
Ja, crazy. Ich habe zum Schluss vielleicht noch ein paar teuflische und himmlische Fragen vorbereitet. Gibt's eine Sache, von der du weißt, dass du sie ändern müsstest, aber es doch nicht tust?
Ja. Also ich müsste mehr auf meinen Körper Acht geben. Also ich arbeite sehr, sehr am Limit, mach wenig Sport. Also ich rauche. Also ich lebe recht ungesund. Und das ist natürlich irgendwie gepaart mit dem ganzen Stress, ist das nicht ideal. Ja, das weiß ich. Und ich wache damit jeden Tag auf mit dem Bissen und nachhaltig ändern tue ich nichts. Ja.
Was braucht's, um die in Analogie zu vorhin 30% ist der Schalter um. Jetzt will ich ihn ganz umlegen. Raus aus der Bank, jetzt seinen Gründen. Raus aus dem jetzigen Körpersystem in ein neues.
Aus jeder Weise wahrscheinlich ein Arzt, der sagt, hey Junge, ne, pass auf, wenn du jetzt nicht irgendwie anfängst, gesund zu essen und Sport zu machen, dann hast du irgendwie ein richtiges Problem bald. Ich glaube, da muss so ein bisschen Dramatik rein, damit ich was ändere. Ja.
Wenn ich selbst ein bisschen zurückdenke, du guckst in dieser Stressphase auf die Dinge, die Lichter, oder zumindest bei uns war es so, wir haben geguckt auf die Dinge, die lichterloh gebrannt haben und hatten keine Aufmerksamkeit für die Themen, die noch nicht gebrannt haben, um die jetzt gut zu bearbeiten, dass sie dann in 6 Monaten nicht lichterloh brennen. Ist das bei dir so ein Thema?
Ja, also ich glaube, im Scale-Up, also wenn du wirklich sehr, sehr schnell wächst, dann bist du halt im Firefighting-Modus. Und du brauchst Leute, die damit umgehen können. Und das ist auch eine Art der Value Creation. Also wenn Leute es gut können, also Firefighting gut betreiben können, dann ist es wertstiftend für eine Company. Und wir versuchen da eine gute Balance zu finden. Also wir haben Leute, die gute Firefighter sind, aber auch Leute, die dann eher die strategische Weitsicht haben. Also wenn du nur noch im Daily Business hängst und irgendwie dich täglich mit einem neuen Problem auseinandersetzt, dann kommst du nicht weiter. Also gerade ich bin jemand, der natürlich irgendwie schon, ich bin nicht ganz weit weg vom Tagesgeschäft, aber es ist schon irgendwie klar meine Rolle, sozusagen die Vision und Strategie der NBA zu shapen über die nächsten Jahre. Also ich versuche doch schon eher die Weitsicht-Themen zu machen.
Ja.
Was nicht heißt, dass nicht die ein oder andere Firefighting-Sache dann irgendwie doch bei mir auf dem Tisch landet. Ja.
Wegen auf Retz dann eher. Woran hast du den höchsten Anspruch? Was nimmst du so richtig serious?
Integrity. Also ich hab einen Riesenanspruch und Ehrlichkeit. Also wir fahren eine Kultur der Offenheit und ich lege ganz großen Wert darauf, dass die Leute irgendwie ehrlich sind, dass sie sich wirklich ehrlich reflektieren, Fehler eingestehen. Leute, die in irgendeiner Form nicht ehrlich sind oder ihre Führungskraft anlügen, mich anlügen, das ist eine absolute Redline für mich.
Ja, genau.
Ja, das ist ein Thema und natürlich irgendwie Integrity. Also wenn jemand irgendwie ein Wertegerüst hat, was irgendwie nicht den Werten entspricht, die in der er haben sollte, das ist auch ein Red Flag für mich.
Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Gute Frage. Ich habe das erste Mal irgendwie mir 3 Tage Auszeit gegönnt, ohne mein Handy dabei zu haben. Also das ist ein Beispiel, das ist wirklich ein Big Thing für mich. Ja? Also ich bin sonst irgendwie immer erreichbar und gucke irgendwie immer drauf und es waren 3 Tage und das Handy war aus. Ja.
Wie war das?
Ich habe immer gedacht, die Welt geht unter und es ist nichts passiert. Also die Welt ging genauso weiter.
Es hat
sich einfach weitergedreht, genau.
Ist das ein Ansporn, das jetzt öfter oder länger zu machen?
Ja, ich glaube, dass ich das öfter mache, in jedem Fall. Länger müssen wir gucken, aber wenn ich das irgendwie in regelmäßigen Abständen mache, ist das eine gute Aussage. Ich glaube, das kommt dann so ein bisschen auf dieses Körper- und Gesundheitsthema, spielt das ein oder zahlt das ein. Das wäre immer schon gut, wenn ich das tun würde.
Jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Jahresendspurt. Gibt's für dich eine Routine gegen Ende des Jahres, dich zu fragen, bin ich immer noch der Richtige auf der Position?
Das hinterfrage ich ständig. Ne? Das hinterfrage ich ständig. Ich glaube, wenn wir irgendwie mal so richtig, richtig Konzern sind irgendwie ein paar tausend Leute hätten und meine Politik in der Organisation halt und alles nur noch Prozess und Struktur getrieben ist, dann bin ich in der Laufzeit wahrscheinlich nicht mehr der Richtige. Dann heute glaube ich, dass ich noch wertvoll bin für die Company und andersrum auch, aber der Tag wird irgendwann kommen, wenn wir so weiter wachsen.
Wer hat unter diesem Wachstum oder unter diesem Scale-Up am meisten gelitten?
Meine Frau wahrscheinlich, ja. Also meine Frau hat sehr, sehr wenig von ihrem Ehemann gehabt in den ersten Jahren. Ich glaube, mein Führungsteam um mich drumherum hat ähnlich hart gearbeitet und hat wahrscheinlich irgendwie auch auf der privaten Seite viele Einbußen hinnehmen müssen, aber wir haben sozusagen als Führungsteam da wirklich alle hart miteinander gearbeitet und also haben auch viele Erfolge gefeiert und eine gute Zeit dabei gehabt, aber am Ende des Tages hat irgendwie jeder Abstriche auf der privaten Seite hinnehmen müssen.
Und ein bisschen ketzerisch, bist du ein schwieriger Typ Mensch? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, ich bin jemand, der vielleicht nicht irgendwie direkt zu greifen ist. Ja? Also ich glaube, man braucht ein bisschen, um mich wirklich kennenzulernen, um mich zu verstehen. Das macht es nicht ganz einfach für jeden. Also ich glaube, ich bin umgänglich und ich glaube auch irgendwie ein Stück weit sympathisch, aber gerade halt auch, wenn man irgendwie neu bei mir in der Company ist und mit mir arbeitet und braucht man so ein bisschen, um es genau zu verstehen, wie tickt der Typ eigentlich und wie hat er das jetzt gemeint und ist der jetzt damit happy oder ist der damit jetzt unhappy? Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute brauchen da so ein bisschen, um mich wirklich lesen zu können und zu verstehen zu können. Ja.
Und worin würden diese Leute sagen, oh, der Melchior, in dem ist der echt exzellent?
Ich glaube, wenn es irgendwie darum geht, mit neuen Ideen aufzuwarten oder sozusagen innovative Lösungen auf Probleme oder Herausforderungen zu schieben, dass ich da ganz gut wegkommen würde. Aber auch so ein bisschen, wenn es darum geht, okay, was ist der Riecher für das Business? Also so ein Bauchgefühl, ne? Wo sich irgendwie der Markt entwickelt, was für Potenziale haben, was unsere Kunden vielleicht in ein, zwei Jahren nachfragen. Das sind die Themen, wo man mir, glaube ich, nachsagt, dass ich das wertstiftend beantworten kann.
Wenn du so ein gutes Gespür für Innovation und Zukunft hast, was wäre ein geisteskrank geiles Szenario, wo ihr 2029 in 5 Jahren steht?
Also ich wäre geisteskrankes Szenario ist, wenn wir natürlich irgendwie die gesteckten Ziele, die wir haben, also diesen zweistelligen Marktanteil in Deutschland, deutlich übertreffen würden. Also übertreffen heißt das nicht 100%, weil 99 die letzte zweistellige Zahl ist, aber dann doch irgendwie deutlich höher, deutlich höher landen als avisiert. Und idealerweise bin ich zu dem Zeitpunkt in 5 weiteren Märkten in Europa unterwegs, habe mein Produktuniversum erweitert und bin sozusagen vom Standalone PV-Anbieter zum kompletten Lösungsanbieter migriert. Das wäre ein Szenario, wo ich sage, absolut geil.
Vom Blick nach vorne, nochmal kurz Blick zurück. Du hast eine ziemlich große unternehmerische Hafenrundfahrt gemacht mit Gründung zu wahnsinnigem Scale-Up und jetzt weiterem Wachstum. Wenn du eine kleine unternehmerische Bibel oder eine kleine Startup-Bibel schreiben müsstest für dein jüngeres Ich, welche 3 Kapitel würdest du highlighten, die dein jüngeres Ich auch annehmen würde?
Gute Frage. Okay, für mich wären die Kapitel wahrscheinlich irgendwie Mensch als erstes. Also es ist einfach elementar wichtig, also für mich ist es elementar wichtig, empathisch zu sein, irgendwie sein Gegenüber zu verstehen, das irgendwie bei Kunden an, dass du halt irgendwas, okay, wer sitzt dir gerade gegenüber, was braucht er eigentlich, das Verstehen, wo sozusagen dein Gegenüber herkommt, das ist bei Investoren und Banken und Partnern genauso. Also ich glaube, dass das Mensch und Menschen verstehen ist absolut elementar, also das ist zumindest elementar auf meiner Reise gewesen. Das Thema Ängste, Existenzängste, wenn man da einen Weg findet, wie ich eben ansprach, dass man das irgendwie effizient in Handlungen ummünzt und das sozusagen als Ansporn auch nutzt, super. Und das Dritte ist gar Mut. Also man muss Entscheidungen treffen und mutig sein und hier und da halt auch Risiken gehen ohne Risiken. Don't need to try.
Und halt mit Unsicherheit umgehen können. Alright, dann wirklich zum Schluss. 3 Sätze, die du gerne vervollständigst. Meine echt größte Dummheit bei Enviria war?
So viele. Meine erste Führungsversuche. Also ich habe, die größte Dummheit war, ich habe zwischendurch irgendwie mal meinen besten Vertriebler zur Führungskraft gemacht. Ja? Never again. Größter Fehler ever. Ja, dann.
Weil Fachexperte nicht gleich Menschenexperte.
Dito.
Das letzte Mal ein Kompliment erhalten habe ich für?
Ich glaube heute. Wir haben eine All-Dance-Veranstaltung gehabt und wurde gesagt, das hast du gut gemacht.
Und zum Schluss, in meinem Leben will ich unbedingt noch?
Reisen. Ja, also es gibt irgendwie so viel von der Welt zu sehen und ich bin hier gerade irgendwie in meinem Unternehmertum-Tunnel und ich habe echt Bock, ganz, ganz viele Länder zu sehen, irgendwie Kulturen kennenzulernen. Also das ist irgendwie ein riesen Traum von meiner Frau und mir, dass wir irgendwann ein paar Jahre reisen und mal nicht arbeiten und nichts machen.
Nee, mega schön. Melchior, tausend Dank.
Danke dir.
Dass wir in deine Gründerreise eintauchen durften und ich wünsche dir und euch weiterhin viel Erfolg, dass nach der Gründerreise oder während auch schon einige weitere Länderreisen passieren. Mir hat es mega Bock gemacht. Vielen Dank. Wenn es auch euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like hier, abonniert den Kanal und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder in der nächsten Episode vom Startup Shop Podcast. Bis dahin, Servus.